Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie einladen zur ersten Folge, ja, man glaubt es kaum, der vierten Staffel unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Es ist gleichzeitig die Folge Nummer 72 und es hat eigentlich schon so eine gewisse Tradition, dieser Podcast. Und es hat auch eine gewisse Tradition, dass wir hauptsächlich endoskopische Themen besprechen, aber durchaus auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand wagen. Der erste Gesprächspartner in dieser neuen Staffel ist Herr Professor Thomas Frieling. Thomas, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen beim Podcast.
Ja, Alexander, vielen Dank. Ich mache gerne mit.
Das freut uns. Und wer ihn kennt, weiß vielleicht auch schon so ein bisschen, über was wir reden. Wir reden nämlich über den Reizdarm. Ich weiß nicht, ist Reizdarm eigentlich dein Lieblingsthema oder bist du da eher so durch Zufall dazugekommen oder eher so Nolens-Volens dazugekommen?
Ja, sag mal, das Reizdarm-Syndrom ist ja das bekannteste Krankheitsbild, sagen wir mal, dieser Gut-Brain-Disorders oder neurogastroenterologischen Erkrankungen. Ja. Es gibt natürlich viele andere, werde ich gleich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Aber das Reizdarmsyndrom, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, kommt man am Reizdarmsyndrom nicht vorbei.
So ist es. Und letztendlich muss man ja auch sagen, jeder, der in der Gastroenterologie tätig ist, wird an dem Thema nicht vorbeikommen. Also nicht nur die Superspezialisten wie du, sondern eigentlich letztendlich alle. Vielleicht mag auch der Podcast ein bisschen helfen, dass man vielleicht hier ein paar neue Erkenntnisse hat. Also unser Thema lautet, lässt sich der Reizdarm auch endoskopisch diagnostizieren. Hier gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten. Aber bevor wir so richtig in die Materie einsteigen, Thomas, vielleicht stellst du dich allen unseren Hörerinnen und Hörern auch mal kurz vor und vielleicht erklärst du uns auch, warum denn dich die Neurogastroenterologie so Zeit deines wissenschaftlichen Leben so begleitet und fasziniert hat vielleicht.
Ja, vielen Dank, Alexander, mache ich gerne. Also ich leite jetzt seit 24 Jahren eine Klinik bei einem Maximalversorger in Krefeld und bin verantwortlich für die innere Medizin mit der Gastroenterologie, Hämato-Onkologie, Infektiologie und Palliativmedizin. Bin selber Palliativmediziner. Mhm. Ich habe in Düsseldorf studiert, war eine Zeit lang in den USA, habe da wissenschaftlich gearbeitet und bin eigentlich zu dieser Neurogastroenterologie gekommen, weil ich eigentlich Neurologie machen wollte. Ja. Hatte in der Uni auch schon eine Stelle und war im letzten Tertial meines PJs in der Gastroenterologie hängen geblieben beim Professor Strohmeier. Und da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann letztendlich Gastroenterologe geworden bin. Also doch ein bisschen zufällig. Mhm. Und da habe ich mich immer mit dem Nervensystem beschäftigt. Das war damals eine Blackbox. Und wir waren eine der ersten Gruppen, die sozusagen diese sensorischen Afferenzen vom Magen-Darm-Trakt zum Gehirn über diese evozierten Potenziale beschrieben haben. Ja. Und darüber bin ich dann sozusagen in diese Neurogastroenterologie, in diese Elektrophysiologie gekommen, bin über die Deutsche Forschungsgemeinschaft bei Jackie Wood gewesen und Helen Cook, habe da wirklich Grundlagenwissenschaft gemacht, so Elektrophysiologie, Zellphysiologie, bin dann zurückgekommen, habe mich dann mit dem Thema habilitiert und habe dann eine Arbeitsgruppe aufgebaut, die sich klinisch damit beschäftigt hat. Mhm. Da bin ich eben zunehmend reingewachsen, weil diese neurogastroenterologischen Erkrankungen in der inneren Medizin, Gastroenterologie häufig vorkommen. Ja, ja. Und das sind zum einen natürlich diese Funktionsstörungen, die wir ganz gut beschreiben können mit der Funktionsdiagnostik. Und es sind die funktionellen Erkrankungen, für die wir mit den herkömmlichen Mitteln in Klinik und Praxis keine Erklärung haben, worunter auch das Reizdarmsyndrom fällt.
Richtig, richtig. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast mit Hans Alescher, den du ja auch gut kennst, auch als Neurogastroenterologe, war der Podcast Nummer 51. Da haben wir mehr so über die Rolle der Gastroskopie gesprochen. Aber auch da war mehr oder weniger so der Ausblick, naja, es ist doch nur eine Momentaufnahme und man kann nur hoffen, dass man diese ganzen Funktionstests vielleicht auch besser integrieren kann. Aber trotzdem, ich höre ja jetzt schon so ein bisschen raus von deiner Vorstellung, Thomas, dass trotz der vielen Jahrzehnte, die man sich so damit beschäftigt, trotz der Erkenntnisse, die wir haben, wir wissen, also berichtige mich, wenn ich was falsch sage, wir wissen, dass es da eine ganz starke Interaktion gibt zwischen Bauchhirn und Wahrnehmung und Afferenzen, wie du selber gesagt hast. Wir wissen mittlerweile auch, dass das Mikrobiom vielleicht hier eine große Rolle spielt. Dann kamen diese ganzen, ja, neu ist es ja nicht, aber zunehmend uns beschäftigen Erkrankungen mit diversen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die wir so früher vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatten. Aber einen diagnostischen Goldstandard ist wahrscheinlich immer noch schwer. Ich sag's oder frag's aus dem Grunde, weil wir doch alle bei uns in den Ambulanzen diese Patienten sehen, die dann vielleicht schon die fünfte Darmspiegelung hinter sich haben und so richtig wissen tut immer noch keiner was. Was ist denn da der Grund oder gibt's denn da irgendwie, sage ich mal, so ein bisschen Licht am Horizont?
Ja, also muss natürlich einmal die Klinik und sagen wir mal die mehr ambitionierte wissenschaftliche Zugangsweise differenzieren. Das Grundproblem dieser funktionellen Erkrankung ist, dass die Definition anhand der Symptome getroffen wird, also nicht anhand der Pathophysiologie. Und das bedeutet, dass das Reizdarmsyndrom, wie andere Erkrankungen auch, Reizmagen zum Beispiel, aus ganz unterschiedlichen Pathophysiologien bestehen können. Mhm. Die hat man sehr gut charakterisiert, also Kopfhirn, Bauchhirn, Mikrobiom, Immunsystem, Interaktionen, Kopfhirn, Bauchhirn. Das sind also ganz unterschiedliche Patientengruppen. Also wir haben ein sehr heterogenes Patientenkollektiv, die zwar alle eine ähnliche Symptomatik haben, aber ganz unterschiedliche Ursachen. Und die Schwierigkeit, die wir in der Klinik zurzeit noch haben, ist sozusagen Biomarker zu finden und anzuwenden, um diese Untergruppen zu differenzieren, die man dann vielleicht spezifisch behandeln könnte. Das ist das Grundproblem. Und man versucht durch diese ROM-4 aktuelle Klassifikation diese Symptomencharakteristika zunehmend enger zu definieren, damit man also möglichst homogene Patientenkollektive bekommt für wissenschaftliche Untersuchungen. Das hat wahrscheinlich für die Klinik und Praxis eher eine untergeordnete Bedeutung, weil man weiß, dass sich das Reizdarmsyndrom zu 30% mit dem Reizmagen zum Beispiel überlappt. Ne? Das kann man klinisch sehr schlecht sozusagen spezifizieren. Und durch diese enge Symptomendefinition, zum Beispiel aktuell wäre ein Reizdarmsyndrom jetzt ein Patient, der Bauchschmerzen haben muss. Früher war das ja noch Discomfort, also Missempfinden und Beziehung zum Stuhlgang oder zum Stuhlverhalten. Heute müssen es Bauchschmerzen sein, nur mal so als Beispiel. Mhm. Und die Patienten, die jetzt nach der neuen Definition rausfallen, also die mit Discomfort in Zusammenhang mit Stuhlgangveränderungen, verhalten sich eigentlich klinisch gar nicht anders als die, die Bauchschmerzen haben. Ja. Also wir haben ein Grundproblem, dass wir aufgrund der Symptome jetzt auf die Pathophysiologie kommen. Und das macht das Handling in der Klinik halt so schwierig.
Verstehe.
Bezüglich der Endoskopie haben wir in unseren Leitlinien ganz klar gesagt, dass man natürlich Patienten, die immer wieder mit diesen Beschwerden kommen, einmal richtig untersuchen muss, weil letztendlich das Reizdarmsyndrom immer noch eine Ausschlussdiagnose ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Frauen eine gynäkologische Untersuchung zu erfolgen hat, weil das Ovarialkarzinom im Frühstadium wie das Kolonkarzinom reizdarmähnliche Beschwerden machen kann. Oder wenn man durchfällige Stühle hat, also Reizdarmsyndrom vom Diarrhoetyp oder Diarrhoedominant, sollte man immer relativ früh eine sehr differenzierte Diagnostik, sagen wir insbesondere Koloskopie mit Stufenbiopsien zum Ausschluss einer mikroskopischen Colitis, Infektionen, eine Zöliakie-Spru ausschließen. Das sollte man immer tun. Das heißt, die Endoskopie ist in der initialen Untersuchung sehr, sehr wichtig.
Aber nur einmal, wenn ich dich
Aber nur einmal. Ja. Und so steht es auch in den Leitlinien drin. Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt einen Patienten nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder zu koloskopieren oder zu gastroskopieren. Also wenn man einmal diese Diagnostik sauber gemacht hat, so wie es in den Leitlinien auch aufgeführt ist, dann kann man die Diagnose auch positiv stellen. Das ist ja das Problem, dass viel zu selten dann auch wirklich die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wird. Mhm. Und die Patienten wollen eine Diagnose haben, damit sie auch eine entsprechende Sicherheit haben. Also das ist sicherlich ein grundlegendes Problem. Also spricht nicht gegen die Endoskopie, ganz im Gegenteil. Aber die mehrfachen Untersuchungen sind nicht indiziert.
Richtig, aber dann ist es jetzt doch so, und damit wird man auch von den Patienten zum Teil konfrontiert, es gibt ja diesen neuen Begriff des sogenannten Leaky Gut-Syndroms, ja, also den löchrigen Darm letztendlich. Das ist ja auch was, was populärwissenschaftlich auch schon in Anführungszeichen publiziert wurde. Die Patienten kennen diesen Begriff und denken häufig, jetzt ist mehr oder weniger das pathologische, das pathophysiologische Korrelat ist jetzt gefunden. Ich habe einfach einen Darm, der in Anführungszeichen undicht ist und deswegen habe ich diese Beschwerden, die mich ja tagtäglich belasten. Erklär uns doch vielleicht mal, was eigentlich hinter diesem Begriff dahinter steckt, ob man ihn überhaupt benutzen sollte und wenn ja, wie man ihn überhaupt feststellen kann.
Ja, das ist ein Problem grundsätzlich, dass natürlich diese Reizdarmpatienten wie auch andere Patienten mit funktionellen Beschwerden natürlich irgendwo eine Ursache wissen wollen, warum ihre Beschwerden so sind. Das ist halt in der Klinik manchmal sehr schwierig. Die Patienten belesen sich und hüpfen dann sozusagen auf irgendwelche Diagnosen, die halt im Raum steht. Das Mikrobiom ist auch so eine Modediagnose. Ja, jeder redet über das Mikrobiom. Wir wissen so wenig über das Mikrobiom, dass man da sehr vorsichtig sein soll. Das ist genauso mit dem Leaky Gut. Da gibt es dann Marker, die man im Blut oder im Stuhl bestimmen kann, wie das Mikrobiom ja auch untersucht wird. Vollkommener Quatsch. Das ist in der Praxis natürlich auch für das in Anführungsstrichen Leaky Gut so. Ob es das Leaky Gut überhaupt gibt, ich bin da persönlich sehr zurückhaltend. Mhm. Unter Leaky Gut versteht man, dass die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöht ist durch eine, sagen wir mal, Aktivierung des Immunsystems in der Darmwand. Es gibt ja diese neuere Immuninteraktion in der Darmwand, da gibt es gute Daten mit Mastzellen und so weiter. Das Ganze kommt auch eher so von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, da hat man das auch nachgewiesen, unter der Vorstellung, dass eine vermehrte Darmdurchlässigkeit auch die Translokation von Bakterien vom Lumen in die Darmwand begünstigt und dadurch vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung triggern kann. Und das impliziert man auch auf das Reizdarmsyndrom. Da gibt es aber praktisch kaum Daten, muss man ganz ehrlich sagen, sodass man mit dem Begriff Leaky Gut vorsichtig sein sollte. Das Ganze beruht eigentlich auch für das Reizdarmsyndrom auf den Studien von Frau Fritscher-Ravens, die gemacht worden sind, sehr gut publiziert. In Gastroenterology gibt es zahlreiche Studien mit Herrn Elrichmann in Kiel gemacht, die hochinteressant sind. Und da kann man in der Tat bei Reizdarmpatienten, ich sag mal, mikroskopische Veränderungen in der Darmwand nachweisen. Also eine vermehrte parazelluläre Durchlässigkeit, Veränderung des Immunsystems, der Immunzellen. Das ist bei Reizdarmpatienten also signifikant. Ja. Und man vermutet darüber, dass das ein Trigger sein könnte für die Pathogenese bei bestimmten Patienten mit Reizdarmsyndrom und möglicherweise eine Erklärung dafür sein könnte, dass Patienten auf Nahrung reagieren. Das ist ja ein Phänomen bei diesen Erkrankungen, gerade beim Reizdarmsyndrom, dass 70-80% der Patienten sagen, jo, meine Beschwerden werden durch die Nahrung beeinflusst. Und dann kann man natürlich versuchen, die üblichen Zuckerunverträglichkeiten auszuschließen, Milchzucker, Fruchtzucker, Sorbit. Man denkt mal an eine bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung, macht dann einen Atemtest mit Glucose zum Beispiel. Dann gibt es aber viele Patienten, die sagen, die unauffällig sind in diesem Test, die sagen, also wenn ich nüchtern bin, geht es mir deutlich besser, als wenn ich was esse. Die können aber das, was sie essen, nicht charakterisieren. Mhm. Und die wollen häufig wissen, was ist denn jetzt der Auslöser meiner Beschwerden? Und da gibt es halt Untersuchungstechniken, die man mit aller Vorsicht anwenden kann. Das ist zum Beispiel diese Endomikroskopie, die du schon erwähnt hast, mit der man immunologisch vermittelte Reaktionen auf Nahrungsallergene in der Duodenalschleimhaut nachweisen kann. Ja. Das ist, glaube ich, so richtig beschrieben, also ein lokales Phänomen. Ob das jetzt für den Körper oder für die Beschwerden eine Bedeutung hat, ist im Rahmen der Untersuchung vollkommen unklar. Mhm. Man muss dann eine entsprechende individuelle Ernährungstherapie machen, wo man diesen Nahrungsauslöser meidet. Und das sollte man natürlich möglichst placebo kontrolliert machen und so weiter, was in der Praxis gar nicht möglich ist. Ja. Wir machen das zum Beispiel in Krefeld und so 70-80% unserer Patienten sagen, sie fühlen sich nach dieser individuellen Diät besser. Bei aller Vorsicht, nicht kontrolliert. Ne?
Thomas, lass uns doch vielleicht mal kurz auch nochmal erklären, was es eigentlich für eine Methode ist. Also ich versuche es mal von meiner Seite aus zusammenzufassen. Also es ist letztendlich eine Art Mikroskop, das über das Endoskop eingeführt wird. Dann wird dem Patienten ein fluoreszierender Farbstoff in die Vene gespritzt. Und dann guckt man einfach, inwieweit dieser Farbstoff sozusagen dann übertritt, also in das Dünndarmlumen. Und man kann gleichzeitig noch beobachten, dass zum Teil auch vermehrt Zellen abgeschilfert werden. Dann ist es so, dass man dann zusätzlich noch die Darmschleimhaut mit einem Nahrungsmittel besprühen kann oder eine Entzündung hervorrufen kann. Und wenn das dann stärker ausgeprägt ist, dann kann ich sagen, der Patient reagiert drauf. Also so kann man es im weitesten Sinne zusammenfassen. Ne?
Ja, korrekt.
Wenn das jetzt aber so ist, dann wäre das ja prinzipiell, und ich glaube, viele Patienten kennen das ja auch mittlerweile, und es gibt ja auch viele Kollegen, oder viele nicht, aber einige Kollegen, die das durchaus auch als valide Methode einsetzen. Für mich ist da immer so ein bisschen unklar und deswegen würde ich dich da auch gerne um deine, du sagst es ja auch ganz ehrlich und unverblümt, deine Meinung fragen. Wie weit ist das denn reproduzierbar? Oder andersrum gefragt, wir können etwas feststellen, wir können Zellen sehen, wir können sehen, wie einzelne Erythrozyten vielleicht sogar auch da ins Duodenallumen übertreten. Aber inwieweit können wir dann wirklich dem Patienten sagen, Das ist es. Und jetzt haben wir endlich die Lösung gefunden. Weil da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen. Ne?
Ja, so wie ich gesagt habe, also was wir mit dieser Technik, die hast du ja korrekt beschrieben, valide nachweisen können, ist, dass wir lokal eine Reaktion hervorrufen können. Ja. Und die Meinung ist durch die Voruntersuchungen, unter anderem auch von Frau Fritscher-Ravens, dass diese Reaktion, das heißt also diese Öffnung dieser parazellulären Räume mit Übertritt des Fluoreszins in das Darmlumen, dass das durch einen immunologischen Prozess in der Darmwand getriggert wird. Auch dafür gibt es Hinweise. Ja. Und wenn das auftritt mit dem Zellshedding, also mit dem Abstoßen dieser Epithelzellen, ist das eine eindeutige Reaktion, ist kein Artefakt. Das kann spontan auftreten, ich sage mal in Anführungsstrichen Leaky Gut, ja, bei aller Vorsicht, oder es tritt auf bei bestimmten Nahrungsallergenen, also Hefe, Weizen, Milch, Soja, Ei zum Beispiel. Mhm. Und wenn es zu dieser Reaktion kommt, also Zellshedding und Übertritt von Fluoreszin, kann man von einer sicheren Reaktion ausgehen, aber lokal in der Duodenalschleimhaut. Ob das reproduzierbar ist, also wenn man das jetzt eine Woche später macht, da haben wir so ein paar Daten, die darauf hinweisen, dass das so ist, aber es gibt keine größeren Studien. Oder ob ein Leaky Gut nach einer Woche auch immer noch ein Leaky Gut ist, da gibt es auch keine Daten drüber. Also deshalb sage ich, man muss man vorsichtig sein, ist eine interessante Technik. Und ob das für die Symptome verantwortlich ist, kann man durch die lokale Reaktion eben nicht sagen. Und da muss man da auch den Patienten ehrlich sagen, wir haben bei Ihnen eine lokale Reaktion nachgewiesen. Wir testen jetzt mal durch eine entsprechende Diät, ob das eine Bedeutung hat. Wir haben auch Patienten, die dann, sag mal, auf Weizen reagieren und eine weizenarme Kost haben und gar nicht reagieren. Das ist so. Und das muss man dem Patienten sagen, dass das halt eine, sagen wir mal, klinische Methode ist, um vielleicht ein Nahrungsallergen charakterisieren zu können. Das kann man ja auch individualisieren dann, kann auch andere Dinge testen.
Ja.
Aber das sollte man dann auch seriös rüberbringen und sollte dem Patienten sagen, das kann natürlich auch zu 20-30% Placebo-Effekt sein. Das kann man nicht ausschließen.
Macht ihr denn diese Methode?
Ja, wir machen das, aber ohne Placebo natürlich. Ne? Also wir machen das klinisch. Und ich sag mal, wir haben das ja auch publiziert, du hast das ja richtig, eingangs erwähnt, bei aller Vorsicht, nicht kontrolliert, aber nach unserer Erfahrung sagen 70-80% unserer Patienten, dass es ihnen besser geht. Und ich glaube persönlich nicht, dass das nur Placebo-Effekt ist, weil diese Patienten eigentlich im Vorfeld, wir sehen ja meistens so diese Problempatienten, im Vorfeld eigentlich durch diese übliche Diagnostik gegangen ist. Also es ist eine Zöliakie ausgeschrieben, man hat die Zuckertests gemacht und. Und die kommen dann irgendwann an einem Punkt, sind verunsichert, sagen ganz eindeutig nahrungsabhängig und dann kommen sie halt zu uns und wir machen diese speziellen Untersuchungen.
Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, Thomas, reicht da nicht eine detaillierte Ernährungsanamnese auch, um das festzustellen, dass einer auf Hefe irgendwie reagiert oder auf Weizen?
Ja, also das sind häufig Patienten, ja, das ist ja so, wie es immer so beschrieben wird, man macht eine Ernährungsberatung, man macht bestimmte Ausschlussdiäten. Es gibt aber Patienten, die das gemacht haben und trotzdem nicht wissen, was der Auslöser ist. Das ist so. Das grundsätzliche Problem bei diesen Nahrungsunverträglichkeiten, die eben bei diesen funktionellen Erkrankungen eben überproportional häufig auftreten, ist, dass es wenig objektive Instrumente gibt, um das zu validieren. Also es gibt eine sehr schöne Untersuchung von dem Professor Zuberbier in Berlin, der hat mal Berliner gefragt mit Bauchbeschwerden, meinen Sie, dass es nahrungsabhängig ist? Und haben dann 60-70% der Befragten gesagt, ja, das waren glaube ich so 3000. Und dann hat er die wirklich doppelblind randomisiert, placebo kontrolliert untersucht. Und da waren nur 3%, wo man das dann wirklich auch nachweisen konnte, dass es irgendeine Reaktion auf Nahrungsallergen war. Also das ist ein Grundproblem dieser Nahrungsunverträglichkeiten.
Ja.
Und das muss man natürlich im Kontext sehen. Das heißt, das, was man mit der Endomikroskopie sieht, ist zu relativieren. Und das muss man dem Patienten auch so mitteilen. Also ich kann nur davor warnen, das unselektioniert und nicht kritisch anzuwenden. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es eine wirklich interessante Technik, ein Instrument, wo man solche Patienten in der Klinik sozusagen näher untersuchen kann. Und das finde ich auch absolut gerechtfertigt. So haben wir es auch in unseren Arbeiten immer entsprechend beschrieben.
Gut, also man wird sicherlich sehen. Also ich glaube auch, es gibt ja schon so ein paar Erfahrungen jetzt auch von anderen Zentren, die sagen, es hat ihnen nicht so richtig weitergeholfen. Ich bin auch immer so ein bisschen dahingehend skeptisch, weil ich habe mich sogar mit der Methode irgendwann noch mal habilitiert, schon lange her. Und wir haben festgestellt, dass letztendlich dieses Leakage, also dieses Austreten von Fluoreszin, das hast du nach einem gewissen Zeitpunkt immer. Also das heißt, du musst nur lang genug warten, dann hast du immer dein Fluoreszin-Leakage. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass einfach hier so eine gewisse Standardisierung ist. Das heißt, man muss nach 90 Sekunden das erwarten. Man muss nach 120 Sekunden das erwarten. Und es ist ja, wie du selber sagst, nicht placebo-kontrolliert, es ist nicht verblindet und mag jetzt mal so ein bisschen den Finger in die Wunde halten und sagen, naja, im Endeffekt kann man halt dann immer das sehen, was man eigentlich sehen möchte. Du gönnst mich gerne.
Ja, das sehe ich also nicht so. Also wir machen das nach einem standardisierten Protokoll. Ja. Wir machen auch standardisiert nach Gabe der Fluoreszin des Farbstoffes, fangen wir mit diesen Testungen an. Und es gibt auch Patienten, die zeigen überhaupt keine Reaktion, auch nach längerer Zeit nicht. Also das ist jetzt nicht so sozusagen unstandardisiert, wie es gemacht wird. Es gibt ja ganz interessante Hinweise, dass diese Reaktion im Duodenum möglicherweise die Beschwerden von einer Subgruppe von Reizdarm- und Reizmagenpatienten erklärt. Es gibt ein Editorial zum Beispiel vom Professor Tack, der von einem Paradigmenwechsel beim Reizmagen spricht, dass also die Pathophysiologie wahrscheinlich gar nicht im Magen ist, sondern bei einem Teil der Patienten im Duodenum.
Richtig,
exakt durch diese Technik. Also deshalb sage ich ja, es ist ein interessantes wissenschaftliches Feld, was diese Organzugehörigkeit dieser Beschwerden, die wir immer so implizieren, wenn wir sagen Reizmagen, dann meinen wir immer, es ist der Magen. Das wird relativiert und insofern, glaube ich, ist das interessant und absolut aus meiner Sicht gerechtfertigt, das klinisch im Einzelfall anzuwenden als Methode. Ne?
Thomas, jetzt gehe ich mal davon aus, das, was ja bei dir an Patienten ankommt, sind ja häufig dann auch wirklich, du bist ja dann so der dritte oder vierte oder fünfte in der Kette, in Anführungszeichen, der dann nochmal konsultiert wird. Was gibt's denn noch für andere Marker, sage ich mal, die vielleicht auch dann, weil die Konfokale, die wird ja nicht jeder haben, die ist ja auch teuer, muss ja auch irgendwie in einem speziellen Setting erfolgen. Trotzdem haben wir diese unglaublich vielen Patienten. Gibt's denn nicht irgendwas anderes, einfaches oder ist irgendwas vorstellbar, was uns vielleicht in der Zukunft mal helfen könnte?
Ja, wir suchen ja nach diesen Biomarkern und hoffen, dass wir diesen Topf der Reizdarmpatienten immer kleiner gestalten können, weil wir immer mehr Subgruppen definieren, die natürlich dann kein Reizdarmsyndrom sind. Ja, gutes Beispiel für einen Biomarker sind die Gallensäuren im Stuhl. Mhm. Es gibt sehr, sehr gute Untersuchungen von der Arbeitsgruppe von Herrn Camilleri, der sagt, 10-20% der Reizdarmpatienten haben eine Störung ihres Gallensäurenstoffwechsels und mit der Folge, dass Gallensäuren im Dickdarm zu Reaktionen, zu Aktivierung von Nerven führen, die genau diese Beschwerden verursachen, die ein Reizdarmpatient hat. Und es lohnt sich immer mal, insbesondere bei Patienten mit durchfälligen Stühlen, auch mal nach den Gallensäuren im Stuhl zu gucken oder mal probatorisch Cholesteramin zu geben. Und es gibt in der Tat Patienten, die darauf sehr gut ansprechen. Das ist mal so ein Beispiel für einen klinisch einsetzbaren Biomarker. Es gibt natürlich in der Grundlagenforschung zahlreiche Biomarker, die sind ja auch in mehreren Publikationen, unter anderem von Michael Schemann ja sehr gut dargestellt worden. Aber klinisch verwertbare Biomarker gibt es eben noch sehr wenige. Also die Hoffnung ist, dass sich das in Zukunft vermehrt. Das ist das, was wir hoffen. Aber wie du sagst, im Moment haben wir noch zu wenig. Ja. Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Da spielt die Endoskopie eine große Rolle. Einmal gründlich, wenn auch immer mit Biopsien aus meiner Sicht. Und das Wichtigste bleibt weiterhin eine gute Patienten-Arzt-Beziehung. Du musst dich halt mit den Patienten beschäftigen. Also eine schnelle Endoskopie, ja, der Patient ist weg, so wie das bei uns landläufig gemacht wird, ist bei den Patienten nicht zielführend. Ja, und das hat natürlich verschiedene Aspekte, vergütungstechnisch und.
Richtig.
Deshalb sind der Reizdarmpatienten auch nicht die beliebtesten Patienten. Aber die gibt es nur halt und es sind 20% des Kollektivs. Ja, deshalb.
Ja.
Und sagen wir mal, das irgendwo zu negieren und zu sagen, das ist alles irgendwo supranasal, ist nicht zielführend.
Ja. Absolut. Du hast schon angesprochen, die Zukunft. Man muss mal gucken, was die Zukunft bringt an neuen Markern, an Biomarkern. Was bringt dir die Zukunft für dich, Thomas?
Ja, ich bin ja noch Direktor hier in Krefeld, habe jetzt zweimal verlängert bis Ende des Jahres. Wir suchen einen Nachfolger und da haben wir, glaube ich, auch einige Kandidaten gefunden. Und zwar habe ich ja noch eine große Klinik und das Ziel soll sein, diese große Klinik zu behalten. Also suchen einen, der das schafft. Wir haben ja zahlreiche Oberärzte, die auch geführt werden müssen. Und er soll aber auf der anderen Seite ein ausgewiesener Endoskopiker sein. Also der so ein High-End-Endoskopiker, das ist so meine Vorstellung, der auch den Endoskopie-Stallgeruch hat und dann das Ganze auch akademisch besetzt. Ich mache das ja bei mir durch die Neurogastroenterologie, habe darüber ja auch zu euch einen sehr, sehr guten Draht. Ich bin aber nicht der geborene Endoskopiker, ich definiere mich nicht durch die Endoskopie. Und da finde ich, sollte jemand kommen, der meine Position einnimmt, der sollte sich endoskopisch definieren.
Ja.
Dieses Profil ist schwierig zu finden in Deutschland. Entweder gibt es die Superspezialisten, die keine große Klinik führen können oder keine Lust haben, oder es gibt das Gegenteil. Also deshalb ist die Suche schwierig, aber ich glaube, wir haben jetzt ganz gute, interessante Kandidaten und ich gehe davon aus, dass ich so Ende des Jahres die Chefarztstelle da abgebe. Ich werde mich aber weiter im Hintergrund strategisch einbinden. Ich bin ja so ein bisschen berufspolitisch auch unterwegs gewesen, okay. Habe ein Beratungsinstitut gegründet. Also es gibt genug zu tun. Ne?
Also es gibt weiter was zu tun und du wirst auch weiter dich mit der Neurogastroenterologie beschäftigen. Und weiter sicherlich auch die aktuelle Literatur lesen. Und wenn es mal was Neues gibt, dann werde ich dich auch mal wieder vielleicht kontaktieren, wenn ich darf.
Ja, sehr gerne.
Thomas, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Wie gesagt, um es nochmal das erste Gespräch der neuen Staffel, der vierten Staffel. Ich hoffe, es hat auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so gut gefallen wie mir. Ich möchte mich bei dir nochmal bedanken und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und hoffe, Sie in 2 Wochen mit der nächsten Folge, die dann die Folge 73 ist, wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.